Deutschlandfunk Interview.
In 24 Stunden hat Kamala Harris 81 Millionen Dollar Spenden gesammelt. Die Clintons und Nancy Pelosi unterstützen die Vizepräsidentin, auch der linke Parteiflügel. Bei der Präsidentschaftswahl in den USA geht es um eine Handvoll Stimmen in einer Handvoll Bundesstaaten, etwa Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, also die Swing States. Liana Fix ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin am Council on Foreign Relations, also dem Rat für Auswärtige Beziehungen in Washington. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Frau Fix, rechnen Sie damit, dass die Demokraten mit Kamala Harris ins Rennen gehen werden?
Ja, da ist jetzt eigentlich kein Zweifel mehr nach den letzten Stunden. Wir haben innerhalb von 24 Stunden ein solches Zusammenkommen der Demokratischen Partei gesehen, die im Prinzip durch eine Abstimmung, durch gemeinsames Entscheiden, wer sie jetzt unterstützt oder nicht und ein öffentliches Statement herausgibt, sie abgesegnet haben als Kandidatin. Und ganz klar ist dahinter die Idee, dass kein Chaos erwünscht ist. Die Demokratische Partei war in der Vergangenheit immer wieder verdächtigt, eine Partei zu sein, die unorganisiert ist, die es nicht schaffen würde, in einem offenen Wettbewerb wirklich effizient vorzugehen und einen starken Kandidaten hervorzubringen. Und deswegen ist das jetzt die Methode, die gewählt worden ist.
Das heißt, sie wird dann auf dem Parteitag zur Kandidatin ausgerufen und es wird keine anderen Bewerbungen geben?
Es kann sein, dass es andere Bewerbungen geben wird, einfach damit es nach außen hin so aussieht, dass Kamala Harris sich sozusagen durchgesetzt hat in einem Wettbewerb. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Frage ist, wer das machen würde, weil nachdem sich so viele bereits für Kamala Harris ausgesprochen haben, kann man eigentlich nicht mehr viel damit gewinnen, sich auf so einem Parteitag noch aufzustellen gegen Kamala Harris, wenn sowieso allen klar ist, dass es nur darum geht, sie stark aussehen zu lassen und sie schnell gewinnen zu lassen.
Die frühere US-Außenministerin Condoleezza Rice hat einmal sinngemäß gesagt, Schwarze könnten in den USA Präsidenten werden, Frauen dagegen nicht. Gilt das noch?
Ja, das ist die große Frage. Der Vergleich mit Hillary Clinton liegt natürlich nahe. Hillary Clinton war sehr siegessicher gegenüber Donald Trump. Sie hat verloren, unter anderem natürlich, weil der Faktor Frau und Frauenmisogynie natürlich eine große Rolle gespielt hat. Die Frage ist, ob sich das jetzt geändert hat, ob Kamala Harris mehr sozusagen der schwarzen Stimme für sich gewinnen kann, als Hillary Clinton es damals konnte, und ob sie den elitären Eindruck, den Hillary Clinton hinterlassen hat, bei vielen Wählern abstreifen kann. Wenn diese Elemente zusammenkommen, dann hat sie vielleicht eine Chance, die Fehler, die Hillary Clinton gemacht hat, in ihrer Kampagne zu korrigieren.
Warum ist Kamala Harris als Vizepräsidentin kaum in Erscheinung getreten?
Ja, es ging tatsächlich immer wieder hier in Washington DC rum, dass sie ja so unbeliebt sei, dass sie ihre Politikfelder nicht erfolgreich bearbeitet. Man muss natürlich sagen, dass die Position des Vizepräsidenten immer recht undankbar war in US-amerikanischer Politik. Und sie hat dazu auch noch Politikfelder bekommen, die extrem schwierig sind, wie eben Abtreibung, wie Migration. Außenpolitisch hat sie zum Beispiel die Beziehung zu den lateinamerikanischen Staaten bekommen, womit man jetzt auch keinen Blumentopf gewinnen kann. Es gibt sogar einige bekannte Kultserien in den USA, die genau die Schwierigkeit eines Vizepräsidenten oder einer Vizepräsidentin aufs Korn nehmen. Das heißt, zum einen ist es eine unglückliche Position und zum anderen hatte sie schwierige Themen, bei denen sie nicht das Potenzial, was sie ursprünglich am Anfang hatte, dieses energetische, mobilisierende Potenzial wirklich ausspielen konnte.
Stichwort Migration und Stichwort Lateinamerika. Südlich der USA regiert ja eine Präsidentin. Könnte das mexikanische Staatsoberhaupt, nämlich Claudia Sheinbaum, Kamala Harris A. als Vorbild dienen und B. bei der Regelung des wichtigen Wahlkampfthemas Migration helfen?
Ja, Migration, eine Migration zu regeln, ist eigentlich etwas, was mittlerweile ein innenpolitisches Thema in den USA geworden ist. Joe Biden hat ja eine gemeinsame Gesetzgebung vorgeschlagen mit den Republikanern, die Republikaner dann wiederum nicht haben wollten, weil Trump dagegen gestimmt hat. Also Migration ist nicht nur objektiv natürlich eine Herausforderung, sondern mittlerweile ein Spielball der Politik zwischen den beiden Parteien hier geworden, die eigentlich niemand das Problem will eigentlich niemand lösen, weil es zu schön ist, um es sozusagen im Wahlkampf gegen die andere Seite zu benutzen. Das heißt, ich weiß nicht, ob sozusagen so eine Allianz mit Mexiko, Kamala Harris, da im Moment wirklich helfen wird. Ein weiteres Problem ist, dass die republikanische Kampagne sicherlich auch sozusagen unterliegend immer wieder auf rassistische Töne anspielen wird mit ihrer Wählerschaft. Das war ja auch schon bei Barack Obama der Fall. Und was auch durchaus etwas ist, was hier insbesondere bei weißen Frauen schaden kann.
Wenn sie jetzt antreten sollte für die Demokraten, wenn sie es wird, welche Anforderungen sollte dann die Person erfüllen, die sie für die Vizepräsidentschaft aussucht?
Ja, darüber werden viele Witze in Washington D.C. gemacht momentan. Genau, viele Witze, weil es sonnenklar ist, wen sie braucht. Sie braucht den weißen Mann an ihrer Seite, wo es auch relativ egal ist, wen sie nimmt. Am besten jemanden, der eben noch viele Wählerstimmen aus umstrittenen Bundesstaaten oder umkämpften Bundesstaaten mitbringen kann. Aber es ist ganz klar, dass sie als Frau mit Migrationshintergrund, als schwarze Frau, ganz klar einen ganz klassischen weißen Familienmann an ihrer Seite braucht.
Die Republikaner werden die Frage stellen, oder sie tun es längst, seit wann Kamala Harris von Joe Bidens altersbedingten Beeinträchtigungen gewusst habe. Könnte sich diese Frage zur Achillesferse entwickeln?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil es natürlich der Trump-Kampagne ermöglicht, da von einer Verschwörung zu sprechen, von einem tiefen Staat, der etwas verdecken wollte. Tatsächlich ist es ja nicht nur Kamala Harris, sondern es sind auch viele Trumps in Bidens Umgebung gewesen, die offenbar nicht wahrhaben wollten, dass das schwierig wird für Joe Biden, nicht nur den Wahlkampf durchzuhalten, sondern dann nochmal 4 Jahre. Die Republikaner könnten das immer wieder anbringen und zu einer Gretchenfrage machen, wer wusste was wann. Die einzige Hoffnung für die Demokraten kann sein, dass die Amerikaner dann nicht mehr zurückblicken wollen, sondern nach vorne blicken wollen.
Stichwort nach vorne. Donald Trump ist jetzt der Alte im Rennen um das Weiße Haus. Haben die Republikaner auf einmal ein Problem?
Ja, absolut. Also das merkt man auch an den Reaktionen. Es gibt noch keine Strategie für Kamala Harris. Es wird noch Joe Biden attackiert in den Statements der Republikaner. Und für die Republikaner war Joe Biden wirklich ein Geschenk. Deswegen haben sie in der Kampagne auch gar nicht so viel inhaltlich gearbeitet und vor allem den Kontrast zwischen Trump und Joe Biden hervorgehoben. Das wird jetzt umgekehrt natürlich nicht funktionieren, weil der Kontrast zwischen Trump und Kamala Harris natürlich Kamala Harris in die Karten spielt. Trump hat sogar in seiner eigenen Social-Media-Plattform geschrieben, dass er erstattet werden möchte für das Geld und die Zeit, was die republikanische Partei investiert hat in die Kampagne gegen Biden und sich jetzt neu ausrichten muss. Also da ist noch einiges an Neuausrichtung zu tun. Wir werden es aber sicherlich in den nächsten Tagen sehen, in welche Richtung die Kampagne gehen wird.
Nach dem Attentat ließ Trump ja zunächst durch nachdenklichere und versöhnlichere Bemerkungen aufhorchen. Er ist aber mittlerweile wieder der Alte. Hat Trump, glauben Sie, ein Momentum verpasst?
Ja, es ist immer so, dass man nicht genau weiß, ob jetzt sozusagen die Engelchen oder die Teufelchen auf seiner Schulter, die sich auch darin ausdrücken, welche Berater er gerade zuhört, sozusagen durchsetzen. Und ob er gerade denkt, dass das bessere Filmskript, was er als Präsident, oder was möglicher Präsident jetzt abgibt, das eines jemanden ist es, der das amerikanische Volk vereint oder von jemandem ist, der aggressiv ist. Das heißt, er schwingt da hin und her. Es ist weiterhin so, dass er sehr erratisch ist in seinen Haltungen und leicht beeinflussbar ist. Es gab durchaus Vermutungen, dass man versucht, ihn moderater darzustellen, insbesondere bei dem Abtreibungsthema, damit er sozusagen nicht so unsympathisch rüberkommt, wie er in vielen Umfragen tatsächlich es tut. Er hat zum Beispiel auch das Projekt 2025, ein radikal republikanischer Aufschlag für eine Umwandlung des Staates, von sich gewiesen. Das heißt, es gibt durchaus einen Versuch, ihn als Moderator darzustellen, aber seine erratische Art und Weise unterminiert das natürlich an jeder Ecke.
Trump soll über J.D. Vance' Rede beim Parteitag nicht begeistert gewesen sein, weil sie zu präsidial war, während er selbst ja im zweiten Teil seiner Rede sehr langatmig und teilweise auch langweilig gewirkt hat. Rechnen Sie damit, dass sich zwischen Trump und Vance noch Risse zeigen werden?
Ja, die Vance wird jetzt schon gehandelt als derjenige, der sozusagen das Erbe von Donald Trump antritt. Und das ist natürlich nicht etwas, was besonders charmant ist für jemanden, der denkt, dass er selber doch im vollen Bewusstsein seiner Kräfte ist und noch gar keinen Erben braucht zum jetzigen Zeitpunkt. Und zum anderen wurde Vance gepickt in einem Moment, wo die Republikaner, insbesondere Trump, auch ja ein bisschen vielleicht größenwahnsinnig waren, weil sie so überzeugt davon waren, dass sie Joe Biden besiegen werden und deswegen keinen Wert darauf gelegt haben, jemanden zu nehmen, der Trump etwas abmildern kann und zusätzliche Wählerstimmen bringt. Es ist tatsächlich eine offene Frage, ob noch einmal Zweifel an J.D. Vance aufkommen oder eben auch Kritik von Trump an J.D. Vance, um ihn sozusagen wieder in wieder kleiner zu machen, als er jetzt groß gemacht worden ist.